dass wir hier auch heute Nachmittag noch so zusammenkommen können. Es ist wunderbar, weil in einer Zeit, wo immer mehr Verwüstendes geschieht, wo Ordnungen auf den Kopf gestellt werden, wo es um eine neue Weltordnung geht, wie wir auch gestern dargestellt haben, wo es darum geht, dass wir es verpassen können, weil wir sehen, was alles geschieht, dass der Jesus aber kommen möge und dass er sein Reich aufrichtet. Und will ich heute Nachmittag nochmal eine ganz neue Thematik, aber auch ein bisschen verwandt damit aufzeigen. Es geht auch um Prophetie, um Daniel und auch ums Neue Testament. Das hat Parallelen mit dem, was wir da schon dargestellt haben. Und das Thema heißt Verwüstung oder Bekehrung. Und es geht zurück auf diese Aussage Jesu, die er dann Daniel zitiert. Ich werde es gleich aus Matthäus Kapitel 24 lesen. Aber vorweg erstmal herzlich willkommen. Auch die, die online noch zuhören, herzlich willkommen dazu. Auch die vielleicht auch später diesen Vortrag, diese Predigt nochmal hören. Das Thema Verwüstung oder Bekehrung ist ja ein ganz zentrales, weil das sehr spannungsgeladen ist. Entweder eins oder ander. Und diese Entscheidung zu treffen, ist in dem christlichen Glauben immer wichtiger. Es ist immer wichtig gewesen. Jesu erste öffentliche Verkündigung fing an so, dass Jesus predigte und sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heute Morgen haben wir klargestellt, dass die Nähe des Reiches Gottes einerseits dadurch kam, dass Jesus selbst in diese Welt erschien, aber je näher das Kommen des Reiches Gottes, das heißt das Kommen des noch kommende tausendjährige Reich hier auf Erden ist, je mehr wir auch Buße tun müssen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Nun, das ist das, was Jesus zu Anfang sagte und in diese Endzeitrede, und nun kommen wir auf dieses Zitat aus Daniel, Matthäus 24, Vers 15, sagt Jesus, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heilige Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Nun, das ist eine prophetische Aussage. Diese wollen wir etwas näher betrachten. Was sagt ihr aus? Sagt das doch etwas über unsere Zeit aus? Haben wir auch konkret heute damit zu tun? Nun, diese Aussage Jesu geht zurück auf die Fragen der Jünger an Jesus. In Matthäus 24, Vers 3 stellen die Jünger drei Fragen an Jesus. Und das geschah, als er auf dem Ölberg saß und seine Jünger für sich allein zu Jesus traten und sagten, sag uns, wann wird das sein, erstens? Zweitens, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Und drittens, und was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Nun, die Antworten auf diese Frage finden wir verteilt, hier oder dort. Ich werde erst die erste Frage beantworten. Antwort auf die Frage der Jünger, sag uns, wann wird das sein? Da ging es darum, wann wird diesen Tempel zerstört werden? Das geschah am 70. Jahr nach Christus, als die Römer kamen und tatsächlich ganz Jerusalem zerstörten und vor allen Dingen den Tempel. Das hätten die Juden nie erwartet, dass das Gott zulassen würde. Aber er hat es vorausgesagt. Nun, Jesus hat es gesagt und sagte, pass auf, das wird kommen. Und so ist das Zeichen ja schon erfüllt. Matthäus 24, Vers 2 antwortet Jesus, seht ihr nicht dies alles wahrlich? Ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Prophetische Aussage Jesu, die wurde 70 nach Christus konkret erfüllt. Denn tatsächlich haben die Römer alle Steine abgetragen und es komplett zerstört. Nun, das Antwort auf die Frage der Jünger, was ist das Zeichen der Vollendung? Das ist eigentlich die dritte Frage, die sie stellten hier am Matthäus Kapitel 24, Vers 3. Das finden wir, so sagte doch Arnold Fruchtenbaum in seiner hilfreichen Erklärung in Vers 7 und 8, Matthäus 24. Da heißt es, denn es wird Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. Und er deutet das auf einen allgemeinen Kriegszustand in dieser Welt. Also auf die zwei Weltkriege. Da sind mehrere Nationen dieser Welt in Krieg verwickelt geraten und da können wir sagen, dass das, was hier steht, erfüllt wurde. Also was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters in Klammern der Nationen? Nun, das Zeichen ist, dass wenn sie alle untereinander Krieg führen. Und interessanterweise ist, nachdem der Zweite Weltkrieg zu Ende war, in 1948 Israel zum ersten Mal wieder eine Nation in einem Land wurde. Nun, eine gewaltige Veränderung von Gottes Wegen her. Also ein konkretes Zeichen, dass auch da die Zeiten der Nationen, die anfingen bei Nebukadnezar in der Zeit, wo Daniel auftrat und nun zu Ende gegangen sind in 1948, wo nun Israel wieder ein Land hat. Dies aber ist der Anfang der Wehen, denn danach kamen die Wehen, die dann auch zu dem letztendlichen Gericht führen, aber auch die Wehen, die durch viel Bedrängnis, die Wehen, die durch Kommen des Antichrist in diese Welt kamen, diese Wehe, die sind jetzt noch immer dabei zu geschehen. Dritte Zeichen ist die Antwort auf die Frage der Jünger, was ist das Zeichen deiner Ankunft oder deiner Wiederkunft? Das ist die zweite Frage, die hier gestellt wurde und das finden wir in Vers 15, in unserem Vers, den ich zu Anfang gelesen habe, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, an heilige Städten stehen seht, dann fliehe. Drei Fragen möchten wir anhand von dieser Aussage stellen. Was ist der Gräuel? Ja, grammatikalisch ist es interessant, meine Frau ist sehr klar im Deutsch, aber hier hat sie gedacht, es sei das Gräuel. Nein, grammatikalisch ist der Gräuel richtig. So steht es geschrieben. Was ist der Gräuel? Und wo will er stehen? Zweitens. Und drittens, wie werden wir ihm entkommen? Erstmal diese erste Frage, was ist der Gräuel oder was meint Daniel? Denn Jesus bezieht sich auf den Propheten Jesaja, Daniel diese Frage, und geht darauf zurück und dann ist da Folgendes darüber zu sagen, dass Daniel selbst als Prophet natürlich die alttestamentliche Schriften und Propheten kannte und aus der Geschichte schon gräuelhafte Herrscher beschrieben wusste. Eins ist zum Beispiel aus dem Nordreich und einer der schrecklichsten Königen war Ahab. 1. Könige 16, Vers 30. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle vor ihm. Und da ist lesen, dass er dann noch eine heidnische Frau, Isabel, zur Frau nahm. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Zum ersten Mal war ein Tempel für eine andere Gottheit in Israel gebaut, ein grausamer Akt, wie hier auch mit dem grausamen oder gräuelhaften Herrscher zusammenhängt. Dann dem Südreich, König Manasse. Der tat nach den Gräueln der Nationen. Er hat sogar seine Söhne durch den Feuer gehen lassen, das heißt geopfert. Und stellte das Götterbild des Götzen, das er gemacht hatte, in das Haus Gottes. Und hier ging es noch näher, denn hier wurde ein Bild aufgestellt in dem Tempel Gottes in Jerusalem. Nun, das wurde Anlass dazu, dass Gott letztendlich das Volk in Exil schickte. Das war der Point of No Return. Auch wenn danach noch ein erwecklicher König auftrat, König Josia, hat Gott schon den Entschluss getroffen, dass er diesem Volk richten müsste und ihnen ihr Land nehmen müsste. Und das geschah dann eben mit Nebukadnezar, in den Tempel zerstörte und das Volk komplett zerstreute und einen Teil abtransportierte nach Babylon. Daniel zweitens benannte in seinen Prophetien Antiochus Epiphanus. Wir lesen in Daniel Kapitel 8, Vers 9, da geht es um ein einzelnes Horn, was wuchs bis an den Obersten des Heeres empor, und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt. Das war eine grausame Sache. Also Daniel 11, Vers 31, die Streitkräfte von ihm werden dastehen und werden das regelmäßige Opfer abschaffen und den verwüstenden Gräuel aufstellen. Nun, es war so, dass Antiochus Epiphanus ein Altar für Zeus aufbaute in den Tempel Gottes. Der Tempel existierte da noch immer und dieser Antiochus Epiphanus ist ein Prototyp des noch kommenden Antichristen. Das sehen wir da beschrieben. Daniel benannt dann drittens tatsächlich den Antichrist. Daniel 9, Vers 27, da heißt es, und stark machen wird er einen Bund für die vielen, eine Woche lang. Das ist eine Jahreswoche. Das heißt, das sind 7 Jahre. Und zur Hälfte der Woche, also nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufführen lassen und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Daniel 12, noch einmal Vers 11, von der Zeit an, in der das regelmäßige Opfer abgeschafft wird, um den verwüstenden Gräuel einzusetzen, sind es 1290 Tage. Das ist in etwa in 3,5 Jahren, die sich auf den Antichristen beziehen. Kapitel 11, Vers 37 lesen wir noch ein paar Details. Und selbst auf den Gott seiner Väter wird er, da ist Antiochus Epiphanus, aber auch der Antichrist vor allen Dingen gemeint, wird er nicht achten und weder auf den Schatz der Frauen, in Klammern, vielleicht ist er homosexuell, also er wird offensichtlich nicht mit Frauen sich einlassen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Das finden wir auch in 2. Thessaloniker beschrieben, diese Überheblichkeit. Und stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren und den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kostbarkeiten ehren. Es geht wirklich um sehr viel Reichtum und Macht, Besitz. Und alle, die ihm folgen, wird er auch Besitz erteilen und Reichtümer vermitteln. Und so wird er alles neu ordnen. Eine neue Weltordnung. Denn, so sagt Paulus 2. Thessalonicher 2, Vers 3, der Tag des Herrn kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Mensch die Gesetzlosigkeit offenbart worden ist, der Antichrist. Und so sagt Jesus, weil dieser Mann als gesetzlos betrachtet wird, diese Endzeitrede, Matthäus 24, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das sind also die Zeichen. Und wenn wir hinschauen, wie sich alles entwickelt, wie auch persönlich die Menschen sind, immer weniger sich umeinander gekümmert wird, wie es buchstäblich immer weniger möglich ist, so sehen wir, dass das Erkalten der Liebe einhergeht mit Gesetzlosigkeit und eben mit dem Kommen des Antichristen. Nun, da sind viele Gedanken drüber gemacht. Der Maler Michael Pacher, der hat schon im Mittelalter sich unter dem Antichristen den Teufel persönlich vorgestellt. Im 20. Jahrhundert brachte man reale Personen, zum Beispiel Stalin und Hitler, mit dem Antichristen in Verbindung. Man könnte wirklich das denken, dass das so ist, wenn man darunter gelitten hat, die Verfolgung erfahren hat, auch Christen, die darin gestellt waren und das erlitten haben. Oh wei. Aber das waren auch immer örtliche Dinge. Der Horrorrocker Marilyn Manson bezeichnete sich selbst als Antichrist. Unglaublich, wie das um sich gegriffen hat. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wahrnimmt, aber wenn ich mal ein bisschen schaut auf die Nummerzeichen, dann sind häufiger diese Bezeichnung 666 in Nummerzeichen von Autos zu sehen. Ich staune immer und ich denke immer, das ist bewusst gewählt, wie Menschen das auch wollen, weil das Zeichen 666 ja als eine Zahl des Antichristen in der Offenbarung bestimmt wurde. Antichristliche Persönlichkeiten, zum Beispiel Marx, Mao Zedong, Pol Pot, haben die anderen beiden schon genannt, Kommunismus, das war natürlich ein sehr stark antichristlicher und auch antijüdischer Ansatz. Osama Bin Laden, Islam, wir können noch viel mehr auflisten, auch Islam, eine starke antichristliche Bewegung, sehr viel Verfolgung, was aus Islam hervorgeht. Ich habe einfach ein paar Dinge beim Namen genannt. Adolf Hitler, natürlich Dritte Reich, es anfing mit Judenverfolgung, aber wenn man im Kern schaut, war es dann auch Christenverfolgung. Das bekamen nicht alle Christen gleich mit, vielen haben es nie mitbekommen, aber im Kern der Sache haben die, die wachsam waren, es wahrgenommen, die haben auch gelitten, manche sind auch deswegen umgekommen. Nun, wie geht's weiter? Welcher Machthaber wird dann alles an sich reißen? Wer wird die Krone aufsetzen? Corona heißt Krone. Eine weltweite Macht ist zum ersten Mal hier inszeniert. Es hat noch keinen personhaften Namen, aber trotzdem ist etwas da, was weltweit beachtet wird und wo weltweit Maßnahmen ergriffen werden, wo alle unterschiedliche Formen zwar, aber alle dran mitmachen. Was ist der Antichrist? Heute Morgen habe ich schon einige Dinge oder Benennungen aufgedeckt. Sohn des Verderbens, weil er verderbensvoll vorgehen wird. Er widersetzt sich und ist überheblich. Er gibt sich selbst als Gott aus. Er ist verwüstend, verführerisch und verlogen. Er vermittelt eine wirksame Kraft, dass Menschen an eine Lüge glauben. So hat Jesus selbst über das Gräuel gesagt, als er die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihm damals heuchlerisch entgegenkamen, gesagt: Ihr Schriftgelehrten und Pharisäer seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Was ist hoch unter den Menschen? Reichtum, Macht, Ehre. Das heißt Selbstehre. Genau diese Dinge sind ein Gräuel vor Gott. Das ist eine ganz wichtige Aussage, dass all das, was wir vielleicht gerne haben in dieser Welt, in den Augen Gottes ein Gräuel sind. Lasst uns da zurechtrücken. Zweite Frage. Wo will der Gräuel der Verwüstung stehen? Nun, da ist der Parallelstelle von Matthäus 24, 15, Markus 13, Vers 14, Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung stehen seht, wo ihr nicht sollte, wo ihr nicht sollte. Das ist ganz wichtig. Es gibt in allen Zeiten diesen Gräuel der Verwüstung. Durch verschiedene Machthaber, Diktatoren, schreckliche, mörderische Auftreten. Die gab es an unterschiedlichen Orten. Aber jetzt geht es darum, dass es kommt an einen Ort, wo ihr nicht sollte. Das heißt, ein Ort, was heiliger ist oder heilig. Da sollte diesem Gräuel nicht stehen. Es ist ganz wichtig, das zu sehen. Das ist das Allerschlimmste. Wer es liest, merke auf, dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Nun, natürlich, als erstes ist gemeint, in den Jerusalemer Tempel. Diesen Tempel gibt es jetzt nicht. Also kann das noch nicht in diesem Sinne buchstäblich erfüllt werden. Wohl ist aber alles bereit. Die Juden haben Bausteine bereitgelegt, dass sie innerhalb sehr kurzer Zeit da auf dem Tempelberg oder im Felsendom steht, an diesem Platz. Denn das ist höchstwahrscheinlich der Ort, wo auch der Salomische Tempel gestanden hat, dass dort ein Tempel gebaut werden kann. Sehr schnell. Und interessanterweise ist es auch so, dass verschiedene Bemühungen, und das nicht nur aus jüdischer Sicht, sondern auch aus christlicher Sicht und, achte wohl, islamischer Sicht, da sind, ein gemeinsamer Tempel, einen gemeinsamen Ort der Anbetung zu errichten. Und wenn das der Fall ist, kann das Rucksack da sein? Dann ist es nicht mehr ein Tempel nur für den Gott Israels, sondern auch ein Tempel für die Moslems, für die Christen. Das heißt, es ist eigentlich nicht einen reinen, ein nur für Gott geheiligten Tempel. Das würde dann den Tempel sein können, wo der Antichrist sich drin setzt. Manasse hat schon das Götterbild des Götzen, was er gemacht hat, in den Tempel Gottes damals aufgestellt. Antiochus Epiphanus stellte ein Zeus-Altar in den Tempel Gottes dar, 168 vor Christus. Der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen und vorgeben, er sei Gott. Man sieht, wie das sich zuspitzt. Das ist das Allerschlimmste. Hier geht es noch nicht mal nur um ein Bild, sondern darum, dass ein Mensch sich selbst als Gott ausgibt und von Menschen angebetet werden will. 2. Thessalonicher 2, Vers 4. Das ist eben diese Aussage, dass diese Menschen, der Gesetzlose, der Sohn des Verderbens, der Antichrist, ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Zweitens, wenn das so ist, wie ich es gerade gesagt habe, eine buchstäbliche Erfüllung des Wortes, dann würde es uns gar nicht ansprechen. Aber neutestamentlich ist die Gemeinde Tempel Gottes. So sagt 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ihr. Ihr zusammen. Die Gemeinschaft der Christen. Okay, wenn wir das so sehen und nun wissen, dass der Antichrist zwar buchstäblich kommen wird, aber bis er kommt, es viele Antichristes gibt, dann ahnen wir, was jetzt schon dabei sein könnte zu geschehen. Dass auch hier schon unter uns etwas in dem Sinne geschieht. Johannes bezeichnete den Antichristen in seinen Briefen folgendermaßen, 1. Johannes 2, Vers 18, in der letzten Stunde treten viele Antichristen auf. 1. Johannes 2, Vers 22, der Antichrist ist Lügner, er leugnet den Vater und den Sohn. 2. Johannes 7, der Antichrist ist Verführer, weil er nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, also eine andere Vorstellung von Jesus verkündigt und hochhält, mehr in Form von einem Bewusstsein oder einer Kraft. 1. Johannes 4, Vers 3, der Geist des Antichrists bekennt nicht Jesus und dass Jesus im Fleisch gekommen ist und dass Mensch für unsere Schuld starb. Das ist der Geist des Antichrist. Vergleichbar, wie das Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 7 sagt, schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Das Geheimnis oder den Geist des Antichrist ist schon da. Wenn das so ist, kann er sich auch geistig gesehen in die Gemeinde hineinsetzen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das so auch betrachten. Der Antichrist verdirbt die Gemeinde, indem er sich da reinsetzt, am liebsten auf den Thron, sprich in der Leiterschaft der Gemeinden. Beachten wir es, weil wenn er die Leitung hat, hat er bald die ganze Gemeinde. Und wenn wir in der Kirchengeschichte schauen, wie zum Beispiel die Liberalität in den evangelischen Landeskirchen hineinkam, war es durch die Ausbildungsstätten, durch die Universitäten. Da entstand liberale Theologie. Und das ging dann weiter auf den freien Gemeinden, die Baptisten, die freien evangelischen Gemeinden und alle rücken eins nach dem anderen ab. Ich war Pastor einer freien evangelischen Gemeinde und ich habe wahrgenommen, wie über die Ausbildungsstätte diese Richtung, diese freikirchliche Gemeinderichtung, Pastoren, junge Pastoren ausgebildet wurden, die eine ganz andere Vorstellung hatten. Das Wort Gottes verdrehten und auf den Kopf stellten. Und sagten, das müssen wir heute anders sehen. Und so kamen diese junge Pastoren in die Gemeinde, buchstäblich sagte ein junger Pastor mir, als wir uns als Pastoren zusammentrafen, und es ging damals um die Frauenfrage, ob Frauen auch Pastoren oder als Ältestinnen werden könnten, das kriege ich schon noch durch. Buchstäblich war es so, dass die Gemeinde selbst doch gar keinen Sinn dafür hatte. Aber er drückte das durch. Und so kamen eins nach dem anderen Dinge hinein, die das Wort Gottes auf den Kopf stellten. Dann zweites, indem er die Anbetung so verändert, dass sie nicht mehr auf Gott ausgerichtet ist, sondern auf sich selbst. Dass die Anbetung zu einem Selbstzweck wird. Und da finden wir Konferenzen großer Art, wo Anbetung stattfindet in großer Menge und Menschen da stehen und ein Gefühl bekommen und sagen, oh, jetzt ist der Heilige Geist da. Und genau das Gefühl, sagen sie, ist der Maßstab dafür, dass es Gott ist. Und wenn man dann genau hinschaut, wie eben die Inhalte der Lieder sind, sind sie immer mehr auf ich und meine Anbetung. Und meine Erfahrung Gottes ausgerichtet, immer weniger in ein echtes Verehren Gottes. Und so setzt eben den Geist des Antichristen sich in die Gemeinden, in die Leitung, in die Anbetung und verwüstet von innen aus. Und das sehen wir, ist dabei zu geschehen. Nun drittens, der Antichrist oder der Geist des Antichrist will sich setzen in den einzelnen Gläubigen. Denn 1. Korinther 6, Vers 19 sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Also nun sind auch wir immer mehr Einzelnen zur Verantwortung aufgerufen und zu sagen, was lassen wir dann in uns herein? Welche Praktiken machen wir dann? Wenn wir darüber aufklären, was auch okkulte Praktiken sind, wodurch wir einen anderen Geist in unser Leben zulassen, sehen wir, dass immer mehr Christen sagen, ach, das ist doch harmlos. Wir, die wir, das heißt meine Frau und ich, aus der Esoterik, aus dem Buddhismus kommen, haben das früher gelebt, was vielen Christen heute ausüben. Yoga, Fantasiereisen, Meditation fernöstlicher Art im Sinne von Einheitsmeditation. All diese Erfahrungen der Mystik, die hineinkommen, und wir sagen, pass auf, damit kommt ein ganz anderer Geist herein. Euer Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes in euch sein. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Pass auf, was ihr zulässt und auch wie ihr buchstäblich mit eurem Leib umgeht. Es ist nicht verderbt durch versklavende Mittel, Alkohol, Tabak oder was auch immer, für Drogen, all das verdirbt den Tempel Gottes. Und wenn der Tempel Gottes, den wir selbst sind, verdorben wird und wir noch Teil einer Gemeinde ausmachen, wird das auch in diese Gemeinde um sich greifen. Heute Morgen habe ich Römer 1, Vers 25 so zitiert, weil eben die Menschen die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und im Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit. Amen. Nun, diese Verdrehung, die Anbetung ist nicht mehr den Schöpfer gegenüber, sondern den Geschöpf. Wir stehen im Mittelpunkt. Wir beten uns selbst an. Eine furchtbare Situation. Und dann heißt es, deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften. Weil diese Verdrehung da ist. Weil Gott, der Schöpfer, nicht mehr im Mittelpunkt steht. Weil Jesus als Erlöser und das, was er für uns getan hat, nicht mehr im Mittelpunkt der Verkündigung steht. So verderben wir den Tempel des Heiligen Geistes. Und vielleicht auch. Und das ist ihm vielleicht, und ich tue das mit Sitten hier sagen, aber ich meine, weil doch viele Fragen diesbezüglich da sind, weil es so aktuell ist. Dieses mit dem Impfen. Ist dieses Experiment nicht auch ein Herannähern und ein Verderben des Tempels? Ein paar Dinge dazu. Diese mRNA-basierte Impfung ist eine ganz neue Technologie. Das ist nicht gleich mit dem, was andere Impfungen, wie die wirkten. Das ist eine ganz andere Art der Wirkung. Diese Wirkung, die zielt auf die ursprünglichen Bausteine Gottes, unserer Person, nämlich die DNA. Da nähert sich diese Impfart an. Das heißt, es ist nicht eine direkte Wehr gegen die Viren, sondern es ist etwas, was in unsere ursprünglichen Bausteine eine Botschaft hineingeben möchte, wodurch wir von innen aus anfangen, ob Viren da sind oder nicht, einen Widerstand aufzubauen. Einfach aus unserer DNA heraus. Sie ist nur bedingt zugelassen, und das müssen wir wissen. Viele glauben, das ist voll zugelassen. Das ist überhaupt nicht wahr. Bedingt, weil die Langzeitwirkungen noch längst nicht gemessen sind. Und einige Langzeitwirkungen kommen jetzt hervor. Also das ist nicht ohne. Was für Wirkung diese neue Technologie eigentlich hat. Und sie ist eingefasst in das Vorhaben des Errichten einer neuen Weltordnung. Darüber haben wir gestern einiges aufgedeckt, was eigentlich diesen gesamten Kontext angeht. Und ich bin auch deswegen sehr skeptisch, weil es ein Baustein für diese Entwicklung darstellt, eine Art Sprungbrett eben zu einer neuen Weltordnung. Man möchte diese Impfung zur Pflicht erheben. Das ist noch nicht 100% da, aber es wird wahrscheinlich so werden. Und sie mit einem digitalen Impfpass verbinden. Eventuell auch dazu, das wäre das Idealste im Sinne von denen, die diese neue Weltordnung aufbauen, dass dieser Pass als Chip eingepflanzt wird. Und wir somit dann sofort nachweisen können, wir sind geimpft, wir gehören dazu, wir werden gesund oder im Sinne von dieser neuen Technologie sind wir welche, die da mitmachen. Nun, aufgrund von diesen Dingen, aufgrund von dem, was ja auch insgesamt an Lügenhaftigkeit mit dem verbunden ist, wir haben schon einiges da gesagt, haben meine Frau und ich ganz persönlich für uns entschieden, wir lassen uns nicht impfen. Ich sage das jetzt nicht, dass ihr das alles auch so sehen müsst, aber wir haben aufgrund von der Faktenlage und auch von dem, wie wir es einpassen in dem, was das Wort Gottes sagt, diese Entscheidung für uns getroffen. Und müssen sagen, dass wir inwendig darüber Ruhe haben, Frieden haben. Aber es wird wahrscheinlich schwer werden, wenn all diese anderen Dinge, die ich jetzt aufgelistet habe, dann eine Rolle anfangen zu spielen. Dritte Frage. Wie werden wir dem Gräuel der Verwüstung entkommen können? Erstmals lesen. Matthäus 24, 15 und Markus 13, Vers 14 sagen, wer es liest, der merke auf. Das ist auch interessant, wenn Jesus diese Aussage machte, dass indem er sagt, nicht wer hört, der merke auf, sondern wer es liest, der merke auf. Also gibt er an, dass wir, die wir jetzt das lesen können, durch das Lesen aufmerksam werden können und sollen. Das heißt, wir werden hier aufgerufen, das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, zu prüfen. Und das sind Dinge, die sehr wichtig sein, denn das Wort tut uns sonst auch zu Wachsamkeit aufrufen. Erwarte das Kommen des Antichrist. Erwarte Verfolgung. Es geht gar nicht anders, dass das kommt. Und so bereite euch vor. Jesus hat es vorausgesagt. Und wenn wir es wissen, dann sind wir nicht so überrumpelt und überrascht, wenn es kommt. Natürlich, es wird uns trotzdem ein Schrecken einjagen, wenn es buchstäblich an uns herankommt. Aber wir werden dann auch sagen, aha, jetzt erfüllt sich was. Und wir bleiben auch dann, wenn wir weiterlesen, in einer Erwartung, dass danach Jesus kommen wird. Sehen wir bleiben fest mit unserem Blick auf Jesus ausgerichtet, auch wenn diese Verfolgung kommt. Zweitens, flieht auf die Berge. Beides, Matthäus und Markus, sagen das an dieser Stelle, denn dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Das heißt, Judäa, wenn wir es übertragen sehen und wenn wir die Verfolgung in der Gemeinde, die Verfolgung an uns persönlich sehen, wenn wir das so auslegen, wenn wir dann übertragen gesehen betrachten, was wir die Gemeinde sagen, Judäa ist das Land außerhalb von Jerusalem, das Land, wo Jerusalem und der Tempel Gottes stand, wo die Gläubigen lebten, die noch in der rechten Anbetung Gottes standen, aber in dem Zentrum nicht mehr sein können, weil dort die Verwüstung stattfindet. Sie sollen fliehen nach außen, auf den Bergen um Jerusalem herum. Und so kann es sein, dass auch wir Gläubigen zerstreut werden. Jetzt können wir uns hier noch treffen, aber auch nicht mehr in voller Zahl. Und wer weiß, wird es kommen, dass wir uns gar nicht mehr treffen können oder dürfen. Nun, dann ist es vielleicht angebracht, in kleineren, privaten Kreisen doch die Fahne hochzuhalten. Denn wir als Christen brauchen Gemeinschaft. Allein werden wir untergehen. Das ist von Anfang an gesagt. Und so sagt uns auch Hebräer 10, Vers 24, 25, dass wir unser Zusammenkommen, und das Zusammenkommen ist prinzipiell so, das bedeutet nicht unbedingt das Zusammenkommen der Gemeinde, wenn es möglich ist, ja. Und wenn es nicht mehr möglich ist, dann kommt zusammen in kleinere Gruppen. Dass wir das nicht versäumen sollen, wie es bei einigen Sitte ist. Es wird immer mehr Sitte, dass man nicht mehr zusammenkommt. Und das sollen wir umso mehr tun, je mehr wir den Tag herannahen sehen, den Tag des Herrn. Und wir sehen diesen Tag herannahen, wenn wir auch sehen, dass der Antichrist immer mehr auf dem Vormarsch ist. Übertragend können wir auch sagen, dass wir uns in kleineren Kreisen treffen sollen, wo man sich kennt, wo man füreinander betet, wo man sich gegenseitig unterstützt und stärkt. Das brauchen wir. Drittens, tut Buße. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße, so rief Petrus in seiner ersten Pfingstpredigt auf, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Oder Apostelgeschichte 11, Vers 18, Gott hat auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Das heißt, bevor diese Möglichkeit gegeben wurde, hatten sie das Leben Gottes nicht. Sie waren fremd der Verheißungen des Lebens, die Israel zustand. Aber jetzt wurde der Heilige Geist ausgegossen über alles Fleisch, nicht nur über die Juden, und konnten wir Anteil an dem ewigen Leben Gottes haben. Oder Apostelgeschichte 17, Vers 30, diese mächtige Predigt in Athen: Gott hat Zeiten der Unwissenheit übersehen und gebietet jetzt, dass sie alle überall Buße tun sollen. Tut Buße. Wir sollen nicht nur einfach Buße tun, sondern wir sollen sogar eifrig sein, Buße zu tun. So heißt es in Offenbarung 3, Vers 19, an dem Sendschreiben an der Gemeinde in Laodicea, das ist wohl die Gemeinde der Endzeit, die zerstreut ist, wo Gott sagt, sie sind lau, sie sind weder heiß noch kalt, es ist eine furchtbare Lage, sie meinen reich zu sein, aber sind bitterarm, sie sind blind und bloß, das ist die Situation. Und in diese endzeitliche Gemeinde heißt es, dass Jesus sagt, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Das heißt, vieles, was kommt, auch durch Verfolgung, durch Not, wird ein Überführen Jesus sein, ein Züchtigung, wird aus der Liebe Christi an uns herangegeben. Was eine andere Perspektive. Und dann heißt es, sei nun eifrig und tu Buße. Sei nun eifrig und tu es. Vers 17, Offenbarung 3, wisse, dass du elend und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Wisse es. Das ist die Situation, worin wir verkehren. Vers 18, kaufe von Jesus im Feuer geläutertes Gold, weiße Kleider und Augensalbe. Glaube an das Evangelium. So ist in Markus Kapitel 1, Vers 15 geschrieben, tut Buße und glaubt an das Evangelium, die gute Nachricht. Glaubt daran, dass dieses Evangelium so gültig ist wie eh und je. Und dass dieses Evangelium durch Jesus, durch die Apostel verkündigt, uns auch heute erretten von dem ewigen Tod, den ewigen Abstand von dem lebendigen Gott. Glaubt an diesem wunderbaren Evangelium. Römer 5, Vers 1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott, da geht es drum. Beachtet das. Es geht nicht um einen Frieden in dieser Welt. Gestern haben wir bei der Jugend auch versucht, deutlich zu machen, dass es sehr wichtig ist, dass wir nicht hängen bleiben, Frieden in dieser Welt zu suchen, koste was es koste. Denn ein faulen Frieden wird uns binden in einem falschen Reich, wird uns binden weg von Christus. Den Frieden, den uns durch das Evangelium zugesprochen wurde, ist Frieden mit Gott, dem Vater. Sei ein Tempel des Heiligen Geistes. Wehre demnach das verwüstende Gräuel. Dieses Gräuel ist grausam, ist gräulich. Und es ist wichtig zu wissen, dass auch Gottes Gericht grausam sein wird. Aber Gottes Gericht ist nicht gräulich. Es ist zu Recht und hat demnach eine ganz andere Qualität. Das Gericht oder die Boshaftigkeit des antichristlichen Systems wird gräulich sein, ungerecht und grausam zu gleicher Zeit. Wehret, dass das verwüstende Gräuel in uns selbst sich aufrichten kann. Lass es nicht zu. Wehret, dass das verwüstende Gräuel in unserer Gemeinde Platz nehmen kann. In der Leitung der Gemeinde. Betet für die Leitung. Betet, dass sie einen klaren Durchblick behalten. Sich nicht mitschleppen lassen von falschen Anbetungsformen, von falschen theologischen Vorstellungen. Wehret das verwüstende Gräuel. Flieht der Sünde. Sehr aktiv. Wie Josef damals vor der Frau des Potiphar floh, als sie ihn verführte. Flieht der Sünde. Trennt euch von einem falschen Totalitarismus. Falsch, warum falsch? Es gab immer so totalitäre Systeme. Aber solange das unausgesprochen ist und die Behauptung dasteht, wir seien eine Demokratie, aber es dahin tendiert, dass nun von vorne, von oben her, von der Regierung her alles vorgegeben und durchgedrückt wird, ist es falsch. Als einige der Eltern von euch unter dem kommunistischen Staat, das totalitär war, Leiden und Verfolgung erfahren musstet, wusstet ihr, das System ist das. Wir müssen Widerstand leiden. Wir müssen uns auch davon trennen und trotz allem zu dem Glauben stehen. Manche mussten dadurch in Verbannung, manche sind umgekommen, manche in großer Not zurückgeblieben, manche sind nie wieder zurückgekommen. Einfach so verschwunden. Gehorcht Gott viel mehr als den Menschen. Sei nun ein Jünger Jesu. Und ein Jünger Jesu ist jemand, der fragt, Jesus, was willst du denn? Der auch auffordert, dass wir uns nicht einfach, weil alle es machen, eingeben mit einer Entscheidung. Zum Beispiel auch eingeben mit der Entscheidung, alle sollen sich impfen lassen, lass wir uns impfen. Nein, frage nach, prüfe, studiere, lese, informiert euch und kam dann begründet zu einer Entscheidung. So oder so. Aber bitte, lasst euch nicht salopp, einfach so, weil alle es machen und weil wir dadurch persönliche Vorteile vorgeschrieben bekommen. Nein, nicht einfach so. Sei ein Jünger Jesu. Rechnet mit Verfolgung. Das gehört zu dieser Zeit. Und nochmals, tu Buße. Buße oder Zerstörung. Die Buße oder die Umkehr durfte ich eine Weile studieren. Ich habe es heute Morgen schon gesagt. Und ein Volk, was ja auch noch die Verkündigung brauchte und noch immer braucht, sind die Beter. Diese Menschen sind von Geburt an per Definition Buddhisten. Sie haben noch nie etwas von Gott gehört. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Denn irgendwo in unserer Kultur ist das vorhanden. Hier in Deutschland, in Russland, in vielen westlichen Kulturen. Aber da gibt es Kulturen, wo man noch nie etwas von Gott, von Jesus gehört hat. Es sind einzelne Menschen zum Glauben gekommen. Sie haben etwas gehört. Und dann stellten sie sich in ein ganz neues geistliche Realität, ganz neue. Und das wurde dann zu einer enormen Spannung. Es wurde zu einem geistigen Kampf. Und diesen geistigen Kampf ist dort so deutlich, denn die ganze tibetisch-buddhistische Welt ist voller Mächte, Kräfte, Buddha-Wesen, dämonische Wesen. Das wird buchstäblich angebetet. Die Menschen haben dafür Angst. Die Verwandten haben buchstäblich Angst, dass wenn einer von ihnen Christ wird, dass wenn sie dann krank werden, dass es daher kommt, weil sie einen falschen Gott anbeten und deswegen ihre christlichen Verwandten ausstoßen. Es ist eine riesige Angst da. Eine junge Frau, sie hat den Jesus-Film gesehen und dachte, wunderbar. So einen Menschen habe ich noch nie kennengelernt, der sein Leben für mich dagelassen hat. Sie sah eben diese Szene der Kreuzigung und sagte, das hat Jesus für mich getan und war jetzt persönlich so berührt, eben auch, wie vielleicht Frauen eher emotional angesprochen sind. Es war eine Bekehrung, ein Anfang. Aber was bedeutete das schon? Und so dürfen auch wir uns fragen, was bedeutet schon eine Bekehrung? Hat unsere Bekehrung Bestand, wenn wir verfolgt werden? Bei ihr war es so, dass sie ein Feier hatten. Jedes tibetische Neujahrfest, da kamen die Familien zusammen und dann hat man ein Ritual, mitten in der Nacht, dass das neue Jahr anfing, vorzunehmen. Man verbeugte sich vor den Eltern und man verbeugte sich vor den Göttern. Und sie hat es mitgemacht. Sie hatte das jedes Jahr gemacht. Aber nun war sie Christin geworden. Nun war die Situation komplett anders. Auf einmal war das, was sie jedes Jahr gemacht hatte, eine enorme Last. Denn es fiel buchstäblich eine Finsternis auf sie. Sie war gefangen, gefesselt. Sie wusste nicht ein oder aus. Sie floh von ihrer Familie. Sie traute sich nicht zurück zu den Christen. Sie wusste gar nicht mehr ein oder aus. Es war so ein Kampf. Mehrere Monate verharrte sie in dieses Nichts, bis sie wieder den Mut der Christen eingeladen wurde. Komm doch, teil die doch mit, sag doch, was los ist. Und sie fand dann Mut, ihre Sünde zu bekennen. Und das Interessante war, das Grüppchen von Christen war nur klein, vielleicht so 10 Leute. Und dann sagte sie auf einmal unter Führung des Heiligen Geistes, denn alle fingen an zu beten und fingen an, Gott die Ehre zu geben. Und da war der Heilige Geist wieder da. Und dann fiel sie in Tränen hin und sagte, ich habe gesündigt vor Gott und vor euch. Interessant, nicht nur vor Gott. Ja, sie hatte gesündigt, indem sie eine andere Gottheit angebetet hatte und war in Finsternis gefallen. Aber sie hat sich damit auch schuldig gemacht an den anderen Christen. Hat auch da eine Last auf die anderen Christen gelegt, weil die Gemeinschaft mit ihnen dadurch verbrochen wurde. Und dass sie diese Sünde bekannte und ihre christlichen Geschwister dann sagten, im Namen Gottes vergeben wir dir. Weil Gott es sagt, aber wir auch persönlich vergeben dir auch. Wurde sie frei. Das war Buße, ein Umkehr. Sofort merkte sie, sie war frei, sie war ein Kind Gottes und hatte die volle Freude der Erlösung und konnte weitermachen. Ist jetzt ein Vorbild für andere Christen in diese kleine Gemeinschaft dort in Tibet. Tut Buße. Lasst euch nicht verwüsten. Das Gräuel ist da. Es geht grausam vor und gräulich. Nein, wir tun Buße, kehren um und ergreifen jede Gelegenheit dazu. Amen.